Hema kamsum kolbe chu meji nawang ngar che ta dangbo te jyo.
So der erste Vers ist der, ist hier die Nummer 1. Herrlich, wie dies all hier erscheint, die drei Bereiche der Leidenswelt. Was nicht vorhanden ist, erscheint dennoch, welch großes Wunder offenbar. Der zweite Vers, dieses Denken der Gedanken, was an dies und jenes denkt, also das Umherflitzen alter Vorstellungen, Erinnerungen und Geistesereignisse, entsteht in stets weiß, laufend im Entstehen begriffen, doch im Entstehen ist es frei davon, dass irgendetwas wirklich entsteht. Es ist im Entstehen frei von Entstehen. Und bei näherem Nachprüfen findet man nichts darin, was eine Entstehungsgrundlage bildet. Man findet nichts, woraus es hätte entstehen können, das Denken. Woraus ist der Gedanke entstanden? Er hat keinen Ursprung. Und der dritte ist ein Wunschgebet. Jetzt kann der Sunkor Sipani Tumba reden. Sunkor Mintawa nicht. Sunkor
Mintawa.
Und der dritte Vers, die sind alle aus verschiedenen Episoden im Leben von Milarepa, aus verschiedenen anderen Lehrgesängen herausgezogen. Der dritte Vers ist ein Wunsch. Er heißt in diesem Leben, lange leben, dass man ein langes Leben haben, ohne dabei krank zu sein. Sonst würde einem das lange Leben ja nicht viel bringen, wenn man dabei krank ist und ständig Schmerzen hat. Und dabei das, was das Menschenleben eigentlich ausmacht, nämlich das Freisein von verschiedenen ungünstigen Lebensumständen, das ist die Muse, und den Reichtum, das ist die Ausstattung mit dem, was die Chance gibt, überhaupt da mal zu üben. Die 10 Faktoren, mit denen man ausgestattet ist im menschlichen Leben, um damit in Dharma in Kontakt zu kommen. Das sind also die 18 Qualitäten des menschlichen Lebens, Muße und Reichtum. Und die in Wohlsein und in Heiterkeit, in körperlichem Wohlsein und in Heiterkeit der Seele erlebt haben, möge man dann im nächsten Leben wiedergeboren werden in einem reinen Buddha-Gefilde. In jenem Bereich makelloser, reiner Wahrnehmung, wo man dann die Chance hat, sich allesamt wiederzutreffen und sich ausschließlich der Dharma-Übung widmend daran erfreuen kann. Das ist der Wunsch, Milarepa. In dieser heutigen Zeit, dem 21. Jahrhundert, wo wir im Gedränge der verschiedenen Geschäftigkeiten, die wir verwickelt sind, kaum noch Gelegenheit haben, überhaupt uns mit etwas anderem, Wesentlichen zu beschäftigen. Da für diese Zeit brauchen wir einige Verse oder einige Kernworte, Worte, die den Kern treffen, kurz sind, einprägsam und alles Wesentliche enthalten. Deswegen ist es ratsam, jene Worte, die im Kern tiefgründig und doch alles enthalten, hier sich einzuprägen, im eigenen Herzen zu bewahren und wieder zu verwenden. Und zu jeder Gelegenheit, sei es dann, wenn intensiver Schmerz einen heimsucht, wenn man Leid und Kummer verfallen ist, oder im Zustand großer Freude, Zustand des Wohlergehens, in jeder Gelegenheit, ist es gut, sich dieser Worte Milarepas zu erinnern. Und deshalb sollten wir auch diese Worte singen.
Herrlich, wie dieser hier erscheint, die drei Bereiche der Leidenswelt. Was nicht vorhanden ist, erscheint dennoch, welch großes Wunder offenbar, welch wie dieser Lieschein die drei Bereiche der Leidenswelt, das nicht vorhanden ist, erscheint dennoch. Welch großes Wunder offenbar, herrlich wie dieser hier scheint, des Teufelreiche der Leichenswelt, das nicht vorhanden ist, erscheint dennoch. Welch großes Wunder offenbar.
Danke. Moment, noch ein Satz.
Herrlich wie dieser Lieschein, die drei Bereiche der Leidenswelt, was nicht vorhanden ist, erscheint dennoch. Welch großes Wunder offenbar.
Heute, Talam Je.
Während dieses Kurses, der hier an diesem Ort, dieser Zeit stattfindet, an diesem Wochenende, werden wir uns ab und zu eine kleine Gelegenheit dafür einräumen, Lieder zu singen.
Aufnahmegerät
funktioniert, ne? Ja, weil das hat er sowieso noch nie erklärt, deswegen wäre es gut, wenn das auch. Dieser kleine Text hier, den Somachi mal zu einer Gelegenheit verfasst hat, der ist überschrieben, die Tropfen des Ozeans von all dem, was zu wissen ist. Und er vereinigt die Definitionen und Namen von Bewusstsein und der verschiedenen Geistesregungen. Geistereignisse und Bewusstsein werden hier zusammengefasst. Beginnt dieser Text mit einem Lobpreis Manjushris, jener Gottheit der Weisheit, der Intelligenz oder der Verkörperung des erleuchteten Geistes. Und die Verse sagen, in dem Urgrund, in dem Bewusstsein und Bewusstseinsereignisse, Geist und Geistesregung in ihrer Bewegung makellos sind. Das heißt, ursprünglich und in natürlichem Zustand. Naturbelassene Weise ist Wahrnehmungsbewusstsein und all andere Geistesregung in sich makellos und rein. So in diesem Urgrund. Hingewandt auf jenen, der sanfte Weise, sanfte Pracht genannt ist, Manjugosha oder Manjushri, selbst hinausgegangen über gewöhnliches Wahrnehmungsbewusstsein, die Wirklichkeit von wahrer Bewusstheit und Leersein zugleich repräsentierend, hingewandt auf diesen, mit dem Zwecke dessen, dass ich selbst befreit werde von all der Wirrnis meiner Gedanken und Vorstellungen, gewöhnlichen Bewusstseins, derart, dass diese Irrtümer in sich selbst zur Befreiung gelangen, in sich zusammenfallen, am eigenen Orte zur Beruhigung, zum Frieden finden. Mit diesem Zwecke verneige ich mich vor ihm, dem Manjushri, in einem Zustand, dessen, dass mein gewöhnliches Bewusstsein nicht verschieden sei von wahrer Bewusstheit, die kein Objekt und Subjekt, keine Spaltung der Welt im Beobachter und Beobachtenden mehr kennt.
Also. Semdang, Semzong, Yewa, Manjina, So, Sinan, Ji, So, Rokang. Semzong, Ngapcho, Tsakje, Ki, Yewa, Lekwan, Manjina, Semje, Ne, La, Mungban, Jongin, Semje, Ne, Nga, Am, Semje, Ne, Lo, La, Mungban, Jongin, Ba, Ti, Senan, Jumtsin, Ti, Senan, Lodu, Sarpa, Losar, Semnan, Jogas, Lodu, Sarpa, Kirat, Kirab Chembo Nam, Semlan Jokpar Sarva Go, Semdan Semzongge, Sosin Nam Ki, Tan Semzongge, Ravi, Der Dusun, Der Dodu Des, Kieso.
Semlan Jokpar Go, Semde Kapsuka?
Sem, So Sem.
So Semlan Jokpar Go.
Semzong.
Losar Semlan Jokpar Go.
Lodu Sarva. Semdan,
Semdan, Semzong, Jukuku. Oh, also die. Also, die Kapsel Sem, die, der Sem Sheba, Jukuku. Also.
Semdan, Semzong,
Jukuku.
Der Machina, Sem, Jena, Semzong,
Jakob. Also. So, daran anschließt sich nach diesem Lobpreis die Begründung dafür, überhaupt hier über dieses Thema zu sprechen oder diesen Text verfasst zu haben, und die ist derart, wenn der Unterschied von Wahrnehmungsbewusstsein und Geistereignis nicht bekannt ist, ist eines gewiss, dass man der Dumpfheit anheimfällt, die den eigentlichen Kernpunkt, die wahre Natur des Bewusstseins verkennt. Und deshalb, um jene mit frischem Geiste, das sind solche, die mit Intelligenz und Klugheit ausgestattet sind, um jene mit frischem Geist einzuführen in das Wissen um Bewusstsein selbst, sei hier an dieser Stelle, in diesem Text, Bewusstsein und Geistereignis in ihren Unterscheidungen zusammengefasst. Das heißt, dieser Text schickt sich an, in Kürze, in zusammengefasster Form, die verschiedenen Arten von Wahrnehmungsbewusstsein zusammen mit den verschiedenen Geistereignissen zu erläutern, damit jene, die mit frischem Geist wach und intelligent einen Wunsch haben, Bewusstsein kennenzulernen, sie darin einzuführen sind, weil wenn man das nicht tut und diese Unterschiede nicht kennt und sich mit Bewusstsein nicht beschäftigt, man das Eigentliche, das Wichtigste, nämlich die Natur des eigenen Geistes, nicht verstehen wird und deshalb in reiner Dumpfheit verharrt.
Lo ki pe mengabi gete tenyi de karasana, riparen, ripar lui cu mine. Le exegete e loche, io repa, ran repa, ran gime e pare tot. Tene, tene, te so că io repa. Ca se te, oan mo, imun, te so că tu mune, că le se lăză. Ian, ran repa, lembe lola, ran de ran gime e pare la, tene, ran repa. Rangi me ba repa. Rangi me pe tu mune, pe la so. Rekpe ye wa ye. Tela, mo rekpa to sen de yor de mo, mo to rekpa te, to sen tan, yor de ye khepa rekpa, khepa toba, khepa rekpa te sen zong. Dekka tu lu in sen yin ten yin, to sen tan, sen zong ten sen yin. To di ten.
So. Ich habe so Rekpa de Chendrik la Jaguro.
Nene ta rana rek si chite.
Deine Lode gab so Künzab die Lode della Künzab imba noni Künzab imba jo de mare wa. Te dang da o shibala loni Künzab imba jo.
Ne me shibare de sigere. Lo si di tin tin kare de pa.
La so.
Kare de no.
Te dang.
Yo yo de ku.
La so.
Ni no pa ra.
Ya.
La so.
Und der Text beginnt mit der Definition von Geist oder Bewusstsein. Und wir haben im Deutschen dann natürlich die Schwierigkeit, die wenigen Begriffe, die wir da in diese Richtung haben, diesen Fachbegriffen in der Lehre des Buddha zuzuordnen. Und also wenn man das mal das erste Wort hier als Geist oder Verstand benutzt, Geist im allgemeinen Sinne, dann ist das Kennzeichen von Geist ist Bewusstheit oder Gewahrwerden. Und was bedeutet das? Was heißt hier Bewusstheit? Bewusstheit heißt sich einer Sache bewusst werden oder etwas gewahr werden. Und da gibt es dreierlei Art. Das ist ganz allgemein gesprochen. Wenn man von sagt Geist oder Bewusstsein, dann muss da ja eine Qualität sein, die es unterscheidet von irgendetwas anderem, irgendeinem Stoff oder einer Substanz oder einem Stein. Es muss irgendetwas darin sein, an Qualität, das Bewusstsein oder Geist abhebt von dem anderen. Und diese Eigenschaften von Bewusstsein oder Geist ist die Bewusstheit, nämlich das Gewahrwerden von. Es gibt drei Möglichkeiten. Einem Sinnesgegenstand, sich eines Sinnesgegenstandes gewahr zu werden oder bewusst zu werden. Zweitens, die Möglichkeit, sich seiner selbst bewusst zu werden. Das heißt, Bewusstsein, Bewusstheit wird sich seiner selbst bewusst. Erkennt die eigene Qualität, die eigene Natur, eigene Eigenschaft, spürt sich selber. Und die dritte Möglichkeit ist, sich der Abwesenheit von Natur oder Dasein bewusst zu werden. Das ist eine allgemeine Erklärung, die generell die Eigenschaft von Bewusstheit Geist miteinander in Beziehung setzt. Denn die Zosem, die Chendrik la Jago, oder die Tenden Chendrik, oder? Zosem kann gar Chendrik in Batjab, oder? Zosem. Zosem, Chendrik in Batjab, oder? Sir Yula, Yula Jago, oder?
Zosem, die Leyan, Zosem, die Zosem, Leyan, Dan Rikicha, Yere.
Also?
Tatambo.
Also ngoborik pa de rangi ngobo dang shenji ngobo nika nzimba.
Ngoborik pa tosen cheparik pa tsezon tsezon.
Arere.
Yor te ye ngobo tsa repa. Tanda gilasun.
Ate yor jino dene shen.
Doi tsenye repa di keto.
Lazo te tso.
Tenya ngoborik pa yor te ngobo tsobor repa te tsozo sen tang. Yor te ye cheparik pa tsa ni tsezon tsa.
Lazo. Ndi kapsu shendrik la chargurwa. Rangrik la tsusem ten semzung di legumarwa.
Semdang semzung, rangrik ke lendu no la semdang semzung tam te ngogu rangrik.
Naso.
Tela kira chawari.
Oh, naso. Naso. So, daran anschließt sich eine weitere Unterscheidung. Das, was sich der Beschaffenheit bewusst wird, das Gewahrsein von Wesen oder Beschaffenheit, ist das Hauptbewusstsein. Und das, was sich der Unterschiede bewusst wird, ist Geistereignis oder Geistesregung. Und auf grob betrachtet, im Groben betrachtet, ist das das Wahrnehmen eines vorhandenen Sinnesgegenstands. Und jene Bewusstheit, die sich eben des Vorhandenseins von Sinnesgegenstand bewusst wird, ist Hauptbewusstsein genannt. Die also das Wesentliche, nämlich das Vorhandensein, das Wesen eines solchen Sinnesgegenstands erspürt, das ist das Hauptbewusstsein. Und was die Besonderheiten, die verschiedenen Eigenschaften, Unterschiede, Besonderheiten des Sinnesgegenstands erspürt, ist dann Geistereignis oder Geistesregung. Wobei hier zugrunde gelegt, jetzt erstmal im Groben, die Art der Erklärung, die hier auf Bewusstheit im Sinne sich eines Gegenstands, eines äußeren Gegenstands Bewusstwerdens abzielt. Wenn man aus jener Sicht der Welt, wo man vor allem auf das sich selbst Wahrnehmen von Bewusstsein abzielt, da würde man erklären und sagen, alle diese Ereignisse von Hauptbewusstsein und von Geistbewegung haben zugleich in sich auch eine Selbstwahrnehmung. Da ist ein sich seiner Selbstgewahrwerden in jedem Geistereignis drin enthalten. Das ist aber eine außerordentlich feinsinnige Beobachtung, die nicht sofort nachvollziehbar ist. Also ganz grob gesprochen, und das ist unmittelbar nachvollziehbar, benötigen wir ein Bewusstsein, Bewusstwerden dessen, dass da überhaupt ein Objekt ist. Und zweitens brauchen wir ein Erspüren der Besonderheiten dieses Objekts. Das Hauptbewusstsein nimmt die Beschaffenheit des Objekts als solches, das überhaupt da ist, das Wesentliche, nämlich sein Dasein wahr, und die Besonderheiten finden sich wieder in den verschiedenen Geistereignissen oder den Geistesbewegungen. Also?
Also,
denn der Dele Doktor Taljabala Künzabtu Rangre Kemi Lempa Dündam Tu Rangi Yeshi Kelengre. Dündam Tu Mare. Also. Ja, die Art und Weise, die zu erklären und zu beschreiben, was Bewusstsein, Bewusstwerden ist und wie es sich vollzieht im Prozess, den wir Wahrnehmung nennen, ist sehr abhängig davon, welches Verständnis wir von dieser Welt und diesem Leben im Allgemeinen haben. In der Sichtweise des mittleren Weges, Madhyamaka, spricht man davon, dass letztendlich in eigentlicher Wirklichkeit es da kein Selbstgewahrsein, keine Bewusstheit gibt, die sich ihrer selbst bewusst wird. Von so etwas sprechen sie nicht. Gleichwohl spricht man in jener Art von Madhyamaka, von mittlerem Weg, wo mit logischen Argumenten das Leersein des Anscheins der Welt bewiesen wird, Svatantrika Madhyamaka. In dieser Sichtweise spricht man auf der Ebene des Anscheins, sprechen einige davon, dass es so etwas gibt wie so ein Selbstgespür, eine Selbstwahrnehmung. Aber ganz allgemein spielt das nicht so eine Rolle. Und die noch weitergehende Auffassung innerhalb des mittleren Weges, die Prasangika Madhyama genannt ist, das sind jene, die alle Meinungen über diese Welt als in sich widersprüchlich zurückweisen und sich letztlich jeder Meinung selbst über diese Welt enthalten. Für diese gibt es so etwas wie eine Selbstbewusstheit nicht, obwohl sie auch ganz im allgemeinen Sprachgebrauch auch sprechen davon, dass es so etwas wie eine ursprüngliche Weisheit, eine persönliche, individuelle ursprüngliche Weisheit gäbe, aber das ist mehr so im allgemeinen Sprachgebrauch. Letztendlich haben sie es nicht nötig, auf so eine Meinung zurückzugreifen. Also, Umanjukpatang, Chenjuknika. Es gibt zwei Hauptschriften, die allgemein bekannt sind in der buddhistischen Welt und die insbesondere auch Grundlagentexte sind für diese Auffassung der Welt, wo man alle Meinungen als widersprüchlich zurückweist. Diese Texte sind einmal von glorreichen Chandrakirti verfasst, das Eintreten in den mittleren Weg, heißt es, Madhyama Gavatara. Und das andere ist das bekannte Werk des großen Shanti Deva, das genannt wird, das Eintreten in den Weg des Bodhisattvas, Bodhicharya Avatara. Und in beiden Texten finden sich ganz klare Worte, in denen die Autoren diese Meinung, es gäbe so etwas wie eine Bewusstheit, die sich ihrer selbst bewusst ist, diese zurückweisen und als irrig überführen. Aus der anderen Sicht des großartigen Fahrzeugs, des Mahayana, anderen Hauptauffassungsweise der Welt und dieses Lebens, wo man sagt, alles ist nur mein eigenes Bewusstsein. Diese ganze Welt ist nichts anderes als meine eigene Projektion. Aus dieser Sicht gibt es sehr wohl eine eigene Bewusstheit, eine Selbstbewusstheit. In dem Sinne, dass wenn all die Welt nur meine eigene Einbildung ist, dann ist das, was letztlich wirklich da ist, ist schiere Bewusstheit, die in sich keine Spaltung mehr hat in Subjekt und Objekt. Und diese Bewusstheit ist sich ihrer selbst bewusst. Diese eine sich ihrer selbst bewusst werdende Wahrnehmungsbewusstheit oder so, kann man sagen, eine Wahrnehmung, die sich selbst wahrnimmt. Das ist das Einzige, was noch bleibt, weil all die Wahrnehmung äußerer Gegenstände ein Irrtum ist, denn die ganze Welt ist nur eigene Einbildung. In dieser Auffassung von Welt und Leben, Chittamatra genannt, nur mein Geist, gibt es also so eine Selbstbewusstheit. Bewusstheit. In einer anderen Auffassung der Welt, die auch dem mittleren Pfad zugehört und die Shentong genannt wird, das heißt nichts anderes als, dass man sagt, die Grundnatur des eigenen Geistes ist makellos und rein, die ist frei von irgendetwas, was ihrer eigenen Natur fremd wäre. Sie ist von Fremdartigen, nämlich Irrtümern und Leidenschaften und allem Möglichen, ist sie frei. So, die reine Grundnatur, die makellose Grundnatur des Bewusstseins, leer und frei von allem, was diese verdunkelt, diese wird auch als Selbstbewusstheit als bezeichnet, ist aber kein normales, gewöhnliches Wahrnehmungsbewusstsein, sondern ist dann ursprüngliche Weisheit, die mit dem Namen Selbstbewusstsein belegt ist. Und so, wenn man eben gerade so einen kleinen Querschnitt, einen Eindruck gewonnen hat, davon, wie es unterschiedliche Auffassungen über diese Welt gibt, dann haben wir auf der einen Seite die großen Yogis und Gelehrten und der Chittamatra-Auffassung, die sagen, die ganze Welt als bloße Einbildung. Letztendlich existiert nur dieses selbsterkennende, sich selbst erhellende Bewusstheit. Und sie sagen, wenn es sowas nicht gäbe, wenn es nicht die Fähigkeit gäbe, dass Bewusstheit sich seiner selbst bewusst wird, Gewahrwerden oder Wahrnehmung sich selbst wahrnimmt, dann würden wir niemals davon Kenntnis erlangen, ob es uns selbst gut oder schlecht geht. Wir wüssten nicht, ob wir leiden oder Freude haben. Das heißt, Bewusstsein muss die Qualität haben, sich selbst zu erspüren, sonst ist da keine Empfindung von Leiden und Freuden. Und es wäre überhaupt nicht möglich, dass Bewusstsein überhaupt sich selbst verstehen könnte, wenn es nicht schon von vornherein diese Qualität des Selbsterkennens, des sich seiner Selbstbewusstwerdens mit sich brächte. So, da bringen Sie also ganz viele Argumente und Beispiele dafür, dass es nachvollziehbar, plausibel und unumgänglich ist, so eine selbstbewusstwerdende Eigenschaft und Qualität zu haben. Auf der anderen Seite sind dann große Meister wie Chandrakirti und so weiter, die mit vielen logischen Begründungen zeigen, dass es sehr widersprüchlich ist und nicht haltbar, eine solche selbstständig agierende Wahrnehmung, die sich ihrer selbst bewusst wird, aufrechtzuerhalten. Dass solche verschiedenen Auffassungen von Welt und Leben möglich sind, das zeigt eigentlich nur, wie schwer das zu verstehen ist, wie die Natur von Wirklichkeit und Leben und Bewusstsein außerordentlich feinsinnig ist und man schon sehr genau hinschauen muss, um zu erkennen, was eigentlich hier zutrifft und nicht. Das ist also kein einfach zu verstehender Sachverhalt, sondern etwas, was außerordentlich tiefgründig ist. Die Hauptbegründung, warum die Vertreter der Chittamatra-Sichtweise, die also sagen, die ganze Welt ist nur meine Einbildung, mein Bewusstsein, die Hauptgründe, mit denen sie vertreten, warum es diese selbsterkennende Bewusstheit geben müsse, sind zweierlei. Erstens, das ist das erste Argument, das sie anführen, erstens sei eine solche selbsterkennende Bewusstheit, eine ihrer selbst sich bewusst werdende Bewusstheit, sei sie vorhanden, weil es Erinnerungen gibt. Sie sagen, wenn es diese Bewusstheit nicht gäbe, machen also den Umkehrschluss, sagen, wenn es diese Bewusstheit nicht gäbe, die sich ihrer selbst bewusst wird, wie sollte denn dann bitte schön Erinnerung stattfinden? Da waren wir eben noch auf einem Fest und haben uns groß gefreut und hinterher, wenn kein Bewusstsein da ist, dass sich dieses Erfreuens selber bewusst wird, was soll denn dann hinterher erinnert werden? Da ist ja gar keine Grundlage dafür da, dass man später noch sich an die Freuden des Lebens und auch an die Leiden des Lebens erinnern kann. So sagen sie. Das ist ein Argument. Und das zweite Argument ist, sie sagen, Bewusstheit hat wo immer und wann immer zwei Richtungen. Sie wird sich zugleich eines Objekts, eines Sinnesobjekts bewusst und in demselben Moment hat sie auch ein Gewahrwerden ihrer selbst. Da ist, wird sich ihrer selbst bewusst und gleichzeitig des äußeren Objekts. Denn l'eau de la Sognive und dieses nach innen gerichtete, sich seiner selbst bewusst werden, ist auch die, genau die Fähigkeit, bei der Wahrnehmung des Objekts auch Freude oder Leid zu empfinden. Sonst wäre da keine Empfindung von Freude oder Leiden da, wenn nur äußere Objekte wahrgenommen würden. Das sind die beiden Hauptargumente, mit denen sie zeigen, aus ihrer Sicht, dass auf jeden Fall so eine Bewusstheit immer auch eine selbsterkennende, sich ihrer selbst bewusst werdende Qualität habe. Nehmen wir doch einfach mal diese Situation, in der wir uns besonders gefreut haben, wohlgefühlt haben. In diesen Situationen ist immer eine Wahrnehmung von Umgebung, von Gegenstand, Sinneswahrnehmungsgegenständen da, aber zur selben Zeit auch jene nach innen gewandte Bewusstheit, die Freude empfindet. Wenn dann nur die Wahrnehmung der Gegenstände wäre, wer oder was würde sich dann der Freude bewusst dabei? Zum Beispiel nehmen wir ein Stück Zucker in den Mund, etwas Süßes, und dann hat unser Geschmackswahrnehmungsbewusstsein einerseits die Fähigkeit, sich der Qualitäten dieser Süße im Mund bewusst zu werden. Aber zur selben Zeit, so sagen sie, schaut diese Wahrnehmungsbewusstheit auch in sich selbst und wird ihrer erhellend klaren eigenen Qualität, ihres eigenen Wesens bewusst. Also, die kennst aber das, und da kennst du mindestens der Semzampa, der so Rickbetrugere, denn Talcha, der so P, mal token Kakwaschen, jummere. Die kennst du aber das. Und dann auf der anderen Seite gibt es jene, die dem widersprechen und eine solche sich ihrer selbstbewusst werdende Bewusstheit abstreiten und sagen, das sei widersprüchlich, wie zum Beispiel in dem berühmten Text des Shanti Deva, genannt das Eintreten in das Verhalten eines Bodhisattvas, Einführung in das Leben eines Bodhisattvas, könnte man auch sagen. Und da schreibt er in dem Kapitel der Tugend der Intelligenz, schreibt er darüber und sagt, diese selbsterkennende Bewusstheit ist nicht möglich, dass es so etwas gibt, denn das ist wie ein Schwert. Ein Schwert kann noch so scharf sein, als Beispiel für unterscheidende Bewusstheit erkennen. Ein Schwert mag noch so scharf sein, die Klinge kann sich selbst nicht schneiden. Was noch? Wenn man mit der Rang mal selber, denn Sumpa de Schönbach, oder? Schönbach de. Ich denke, die Schuktempo, die mi
shuk
ti bu tsalchen de rang de shuen tumne
tuwa
la so pe sumru wa inan shuen tumare tumare pe sumru wa ni pa de marmere wa ni pa de marmere rangi rang masal rangi salmin ko bata wa dan bu alle zuk zuk wa ni pa de zuk tuwa Also, das zweite Beispiel ist der Finger, mit dem man auf etwas hinweisen kann. Dieser Finger kann auf alles, was auch immer hinweisen, aber die Fingerspitze kann niemals sich selbst berühren. Das ist die zweite Begründung, warum Bewusstsein sich nicht selbst erkennen könne. Und die dritte Begründung ist die, dass jemand, der mag noch so stark und kräftig sein, jemand von ausgesprochener Körperfähigkeit kann niemals sich selber reiten. Er kann niemals auf sich selber reiten. Dann würde ich sagen, naja, also heute, es gibt ja die Leute, die so Artisten, die können ja so Schlangenleute, die Schlangenmenschen, die können ja alles Mögliche verrenken, die können sogar die Beine über die eigenen Schultern legen, das geht schon. Also die Frage, ob sie sich richtig reiten, können sie nicht auf sich selber, aber sie können immerhin die Beine auf die eigenen Schultern legen, das hat er schon gesehen. So, das sind die drei Beispiele, so die jene, die den mittleren Pfad folgen, benutzen, um zu zeigen, dass aus ihrer Sicht so eine selbsterkennende Bewusstheit unmöglich sei, dass so etwas gar nicht geht. Und trotzdem lebt man ja unter dem Anschein, dass Bewusstsein so etwas habe, so eine selbsterkennende Qualität. Und diejenigen, die dem Chittamatra-Weg folgen, dem also wo gesagt wird, alles ist nur mein eigenes Bewusstsein oder Einbildung, die sagen dann, ja, eure Argumente, eure Beispiele mögen ja ganz schön sein, aber sie verpassen das Wesentliche, nämlich, dass es hier um Bewusstsein geht. Es geht eben nicht um irgendeine Materie. Alles Stoffliche folgt dem Beispiel, die ihr genannt habt, wie ein Schwert trotz scharfer Klinge sich nicht selber schneiden kann. Aber Bewusstsein ist eben unterschieden von Stoff und Materie, von Formhaften, und hat deshalb als grundlegende Eigenschaft genau das, was eben sich selber erkennen kann. Ja, und während diejenigen, die dem Chittamatra-Weg folgen, sagen, aus eigener Erfahrung ist es begründet, in eigener Erfahrung begründet, dass Bewusstsein diese selbsterkennende Qualität hat. Nehmen wir doch nur all jene Situationen, in denen Begierde und Lust entsteht. Da, wo Bewusstsein nach außen auf Gegenstände blickt, die das Verlangen erregen, ist zur gleichen Zeit nach innen die Empfindung von Freude. Gäbe es nicht diese innere Empfindung von Freude, was würde man dann erinnern? Ja, also kurz gesagt, der begehrende Geisteszustand ist sich zugleich der eigenen inneren Freude bewusst. Es spürt sich selber und erinnert dann diese Freude. So, gleicherweise trifft das auf den Zustand von Ärger oder Zorn zu, wo man nach außen auf jemand blickt, den man überhaupt nicht ausstehen kann, einen Feind, und dann nach innen gewandt sich dieser Geisteszustand gleichzeitig seiner eigenen, in sich klaren, erhellenden Qualität, der des Zorns, bewusst wird.
Mhm.
gäbe es nicht diese Fähigkeit der Bewusstheit, sich ihrer selbst bewusst zu sein dabei, dann wäre in der Situation des Zusammentreffens mit einem eigenen Feind, dann ist letztlich völlig egal, ob da Zorn entsteht oder nicht. Das betrifft einen überhaupt nicht, wenn da nicht ein eigenes Selbstempfinden davon da wäre, eben dieses Zornes, dieses im Zorn begriffen Seins, sich das Bewusstsein nicht dieses Zustands bewusst würde, dann wem würde dann etwas, das etwas ausmachen? Man bekäme es vielleicht gar nicht mal mit, dass man zornig wäre. Und in der Hentong-Auffassung von Welt und Leben, die eben die innere Natur des Geistes als makellos bezeichnet und alles von ihr frei ist, von dem, was fremdartig nicht zu ihr gehört, wie Geistesstörung, Verdunklung. Aus dieser Sicht heißt es, dass dann zwar so eine Wahrnehmung im Sinne einer Selbstwahrnehmung als Sinneswahrnehmungsbewusstsein so etwas nicht vorhanden ist, doch eine selbsterkennende, selbsterhellende und individuelle ursprüngliche Weisheit. Und diese individuelle ursprüngliche Weisheit muss sehr wohl die Fähigkeit besitzen, sich ihrer selbst bewusst zu werden. Denn wenn es nicht eine selbstentstandene, selbsterkennende, sich ihrer selbstbewusste Qualität wäre, dann woher wüsste die Weisheit davon, dass sie Weisheit ist? Auch in der Tradition von Mahamudra spricht man von selbsterkennender, selbsterhellender, ursprünglicher Weisheit, ursprünglicher Bewusstheit. So wie Tilopa, der Mahasiddha, der große Siddha Tilopa es ausdrückt, in seinem Lied, das von seiner Verwirklichung und Einsicht singt. Und da sagt er, Tiho, selbsterkennend, selbsterhellend, ursprüngliche Bewusstheit. Jenseits von dem, wovon zu sprechen wäre, jenseits von aller Vorstellungskraft. Diese selbsterkennende, ursprüngliche Bewusstheit liegt nicht mehr im Bereich dessen, wovon man noch sprechen kann, entzieht sich jeden Ausdrucks, jeden Begriff. Sie ist jenseits von all dem, was Geist, Verstand sich vorzustellen mag. Wenn man dann einwendet und sagt, du sagst doch selbst, es liegt jenseits von Sprache und Ausdruck. Was redest du denn dann von selbsterkennender Bewusstheit? Du sagst doch selbst, es liegt außerhalb von Vorstellungskraft. Was denkst du denn dann? Der Art, dass da Bewusstheit wäre, die sich selbst erkennt. Und dann ist es eben an der Stelle die Antwort, es ist diese selbsterkennende Qualität dieser Bewusstheit, die eben im Erfahren dieses Zustands es ist möglich macht, dass man in diesem Zustand, während man ihn erfährt, dass dann gleichzeitig Gedanken und Vorstellungen aufkommen, die davon etwas widerspiegeln, die sozusagen dem entsprechen, das zwar nicht genau bezeichnen können, aber die aus diesem Zustand der Erfahrung, der direkten Erfahrung heraus entstehen und so einen kleinen Widerschein von dem in Wort und in Gedanke geben. Ganz ähnlich der Erfahrung, die wir machen, wenn ein Stück Zucker in unserem Mund zu liegen kommt und dann die Erfahrung direkter Art, nämlich dieses Süßen, letztendlich unbeschreibbar und noch unvorstellbar ist, in Gedanken und in Worten nicht auszudrücken ist. Trotzdem geben wir dieser Erfahrung des Süßen im Mund einfach den Namen, süß, und sind sogar noch in der Lage, mit Hilfe dieser Worte noch eine ganze Vielzahl anderer Begriffe zu bilden und viele andere Dinge zu erklären und zu beschreiben, aufgrund solcher Bezeichnungen wie süß und so weiter. Deswegen hat man sogar im Vajrayana ganz viele solche Bezeichnungen der Art wie selbsterkennend, selbsterhellend, Bewusstheit, und die hinweisen diese Begriffe auf sehr tiefgründige Sachverhalte. Also in der Ngagilam, dann Yijilam, dann Deba. Weil solche Art für diese feine, tiefgründige Wirklichkeit es sowohl Auffassungen gibt, die begründetermaßen sagen, es gäbe so etwas wie selbsterkennend, und andere wieder sagen begründetermaßen, es gibt sowas eigentlich nicht. Und letztendlich es sich jedes Worts und jedes Ausdrucks entzieht, jenseits von Vorstellungskraft und Verstandestätigkeit ist. Deswegen ist eben diese Wirklichkeit so tiefgründig, ist ein außerordentlich schwierig zu verstehender, aber gleichwohl wichtiger Punkt. Auch in der Tradition von Dzogchen gibt es diese Bezeichnung, die Bewusstheit, die jenseits von gewöhnlichem Verstande liegt. Und wenn so eine Bewusstheit, dieses Rigpa, diese Bewusstheit, die schiere Bewusstheit jenseits von gewöhnlicher Verstandestätigkeit behauptet wird, dann wer bitteschön sollte sich dann dieser Bewusstheit bewusst werden, wenn Bewusstheit nicht ihrer selbst diese Fähigkeit schon mitbrächte, nämlich sich ihrer selbst bewusst zu sein. Und wenn man so darüber nachdenkt, was es da für Gründe dafür und dagegen gibt, dann wird es ein ganz feines Verständnis geben. Wenn solche Bewusstheit, die jenseits von Verstandestätigkeit liegt, wie sie da im Dzogchen besprochen wird, wenn solche Bewusstheit, um sich ihrer bewusst zu werden, wieder eine weitere Bewusstheit benötigte, die verschieden wäre von ihr, dann könnte sich diese weitere, diese zweite Bewusstheit der ersten nie richtig bewusst werden, nicht das eigentliche Wesen dieser Bewusstheit erkennen, denn sie sind ja verschieden. Wenn ich sage, sie sind verschieden, sind sie verschieden. Dann kann das eine nicht das andere sein, und damit kann das andere nie das eigentliche innere Wesen dieser ersten Bewusstheit erkennen. Die beiden sind so verschieden wie, was ich weiß, ein Pferd und eine Kuh. Ein Pferd und eine Kuh und haben keine innere Beziehung. Und dann, wie soll dann diese Erkenntnis, die sozusagen die indirekt, das wo die zweite Bewusstheit die erste erkennt, wie soll die dann dazu beitragen, dass sich all die Verwirrung, all der Irrtum in unserem Geiste beruhigt? Wie kann Irrtum und Täuschung damit zusammenfallen, damit vernichtet werden oder ausgeräumt werden, wenn schon zu dem Erkennen der letztendlichen Bewusstheit es wieder nötig ist, dass eine andere Bewusstheit diese erkennt. So, normalerweise haben wir den Ausdruck Bewusstwerden eben nur in diesen zweierlei Hinsicht. Einmal sich eines Äußeren, eines anderen bewusst zu werden. In diesem Sinne ist das Bewusstwerden von etwas, was verschieden ist von sich selbst, wie Gedanke und Vorstellung. Und dann haben wir Bewusstwerden im Sinne von sich seiner Selbstbewusstsein, sich selbst in seiner inneren Qualität zu erspüren. Und abgesehen davon, was sollte dann eine Bewusstheit sein, die sich weder einer anderen Sache noch ihrer selbst bewusst wird? Was wäre dann die Qualität von solcher Bewusstheit? Wenn man also darüber versucht zu sprechen, das zu erklären und das zu untersuchen, dann ist es sehr schwierig, sehr feinsinnig.
Also,
Sempa sena samlu tangwa terve.
Sem, kare.
Sempi yu.
Samlu tangwa tamarinde, meyur, meyur, yoga namjo. Sem yoga namjo. Sem yoga namjo terve. Sempa sena.
Also mit Papa so kennt ihr.
Also
mit Papa so kennt ihr. Denn es sumt in der Jul sem Wang Wang. Also die Jungtür sind die da so so Chetuba.
Also.
Ja. Das, was sich des Hauptsächlichen bewusst wird, ist Hauptbewusstheit. Und was die Besonderheiten wahrnimmt, sind die Geistereignisse oder Geistbewegungen. Und davon gibt es jetzt ganz viele verschiedene, die jetzt in verschiedenen Gruppen vorgestellt werden, mit ihrer Definition, mit ihren Merkmalen und dem Namen dazu. Da heißt es, das, was die Eigenschaft des Empfindens trägt, das ist Empfindung genannt. Das Verspüren, das Verspüren selber ist, das ist Empfindung genannt. Und das, was Merkmale wahrnimmt, ist Begreifen. Das, was Bewegung bringt oder die Bewegung ist, das ist Die Jugend nimmt ja so Sem, die da.
Ja. So Sem ja mal. Dele Tade ist ja mal. Jo.
Yang Yang das Sem selber der. Yang Sem Labgedo war. Ja Sem Nambo Labgedo denn Yang Sem Labgedo.
Sem
Sem dann Samsung so Sem 근데 내 양쌤세기도 쌤 지당 쌤바 쌤바세요.
네.
쌤바. Ja, man könnte sagen, vielleicht ein Geistimpuls oder das Impulshaftige oder die, das ist die innere Bewegung des Hauptbewusstseins. Und Nummer vier ist das, was sich, was die drei Dinge, die zusammentreffen, unterscheidet, das nennt sich Berührung, Kontakt. Was sind die drei, die zusammentreffen? Das ist der Sinnesgegenstand, die Sinnesfähigkeit, also unser Sinnesorgan, sei es das Sehorgan, Hörorgan, das Riechorgan, Geschmacksorgan oder Körperberührungsorgan oder Geistwahrnehmungsorgan, die Sinnesfähigkeit, der Sinnesgegenstand und das Sinneswahrnehmungsbewusstsein, das Hauptbewusstsein, also zusammen sozusagen erkennt und zusammenbringt, das ist Kontakt genannt, das ist der Sinneskontakt. Dann fünftens, das, was es möglich macht, die Aufmerksamkeit wieder und wieder auf desselben Gegenstand zu lenken, und das wiederholte Wahrnehmen desselben Gegenstands, selben Bezugspunktes, das ist hier ja, Interesse kann man vielleicht sagen, oder das ist vielleicht auch zu weit gegriffen. Das Geist ist Tätigkeit, die sich hinwendet. Und diese fünf, weil sie immerwährend zu jedem Zeitpunkt und zu jeder Gelegenheit das Hauptbewusstsein begleiten, sind sie die allgegenwärtigen fünf genannt. Das sind die allgegenwärtigen fünf Geistesereignisse, die bei jeder Wahrnehmung von irgendwas, was auch immer, wann auch immer, auftreten. Ich sage es nochmal, das ist die Empfindung, es ist das Begreifen, es ist die innere Unruhe, die Geistbewegung dabei, der Kontakt, der Wahrnehmungskontakt und die Hinwendung des Bewusstseins auf den Gegenstand.
Wenn ein Lappe Yoga, den Rühren, Bumotin, den Dramatazin, Lappa Legin Yamare, Lappa Ransin Bay Yamare, Lappe Yoga, in
der Hose. Das ist etwas so, als wenn man jetzt seine Hand nimmt und man bewegt die Hand. Es fällt uns leicht, normalerweise mit unseren Finger unsere Hand zu bewegen, die Hand nach innen und außen zu drehen, die Finger einzeln zu bewegen. Alle diese Bewegungen der Hand, wenn man das jetzt mit dem Namen mal Handbewegung belegen will, dann ist die Bewegung der Hand, das Spiel der Finger, der Hand, ist nicht verschieden von der Hand. Das ist ja klar, sonst, also ohne die Hand gäbe es keine Handbewegung. Insofern ist schon mal die Handbewegung nicht verschieden von der Hand, aber das ganze Fingerspiel und die Bewegung der Hand ist nicht dasselbe wie die Hand. Sonst bräuchten wir ja keinen anderen Ausdruck dafür. Man hat also so eine merkwürdige Situation, dass etwas ohne das eine oder das andere nicht sein kann und trotzdem ist es nicht dasselbe. Und so etwa verhält es sich mit dem Hauptbewusstsein, dass die bloße Anwesenheit des Gegenstandes zur Kenntnis nimmt und dann den fünf allgegenwärtig vorhandenen Geistereignissen, die dann die Besonderheiten dieses Wahrnehmungsgegenstands erspüren, sind verschiedene Aspekte dieses Kontaktes von Wahrnehmungsbewusstsein und Sinnesgegenstand. Achso, das war die Erklärung der fünf allgegenwärtigen Geistereignisse. So, die nächste Gruppe von fünfen, das sind diejenigen, die sich die Gewissheit über den Sinnesgegenstand verschaffen. Und die fünf wird Rinpoche, sagt er, morgen erklären. Also, man soll sich bewusst sein, dass diese Darstellung, wie sie jetzt gerade hier präsentiert wird, nichts anderes ist, als den Begriff in Beziehung zu setzen mit einigen definierenden anderen Begriffen. Die eigentliche tiefgründige Erklärung oder ausführliche Erklärung, die muss natürlich noch anderswo erfolgen. Das heißt, wenn man ausführlich bespricht, warum soll es denn sowas geben? Warum soll es gerade jetzt diese fünf geben? Und warum sind die jetzt unterschieden? Was sind ihre Eigenschaften? Und was wäre, wenn die jetzt nicht da wären? Was fehlte dann? Und so fort. Also die ausführliche Diskussion und Beschreibung, die ist andernorts zu finden. Hier geht es zunächst mal darum, überhaupt sie einzeln zu benennen und mit Hilfe einer kurzgefassten Definition einen Eindruck von ihrer Bedeutung zu vermitteln. Das liegt in der Natur der Sache, dieser Geistfaktoren und Aufzählungen der verschiedenen Geistereignisse, dass wenn man, obwohl sie hier im Einzelnen sehr kurz gefasst sind, wenn man jetzt hier alle auf einmal aufzählen und auflisten würde und versucht, ihre Bedeutung hier darzustellen, dass uns der Kopf davon brummt. Und man muss deshalb sich darauf beschränken, immer nur ganz wenige auf einmal zu zeigen, sodass man nicht in der Vielfalt der Darstellung dann das Besondere des Einzelnen verliert.
Ja, da hat er zitiert den Bodhisattva.
Nipa, dann wurde. Sumit, ina tanda tambo de tang tsawa wa. Tambo de tang tsawa ni pa de re. Tanda je me ji gu ji ten tok de re.
Emma.
Re de. Tanda chen pa de ma. Som ba tang go de tang so so yo wa.
Ta
re. Ma tang bo ma. Ta. Ma tang bo ma. Ta tang bo de ka re. Tang bo de Are di tang sa wore ba? Also. Das ist die Gelegenheit, wo wir dann zu dem zweiten Vers von Milarepa kommen. Und auch das sollten wir singen, weil Milarepa hat es auch gesungen. Und es passt genau zu diesem Thema, denn letztendlich ist das, wovon Milarepa spricht, genau diese Tätigkeit unseres Geistes, diese Geistbewegung, die man beschreiben kann als dieses Auftreten verschiedener Arten von Hauptbewusstsein, gepaart mit einem ganzen Bündel von verschiedenen anderen Geistbewegungen, Geistereignissen, die die Besonderheiten der Objekte und unserer Beziehung zu ihnen erkennen. Milarepa singt davon, dieser zweite Satz hier. Dieses Denken der Gedanken, und das an dies und jenes denkt, entsteht zwar, doch nichts entsteht da, ist gar grundlos von Ursprung frei, dieses Denken der Gedanken, das an dies und jenes denkt, entsteht zwar, doch nichts entsteht da, ist gar grundlos von Ursprung frei, dieses Denken der Gedanken, das an dies und jenes denkt, entsteht zwar, da nichts entsteht da, ist gar grundlos von Ursprung frei. Das sind Worte Milarepas, die einen ganz tiefgründigen Sachverhalt in der uns so vertrauten Tätigkeit unseres eigenen Bewusstseins zeigen, dass Gedanken und Vorstellungen in einem Fort unaufhörlich laufend zu entstehen scheinen. Und doch, mit jedem Entstehen eines Gedankens oder einer Vorstellung ist im Moment des Entstehens da eigentlich nichts, was da wirklich entsteht. Da findet kein wirkliches Entstehen von irgendetwas statt, während wir meinen, dass ein Gedanke entsteht. Es ist der bloße Eindruck, ein schierer Eindruck, ein Anschein von Entstehen von Gedanken, aber eigentlich passiert da nichts, was dann steht als etwas Fassbares. Empfehlen gar die Grundlagen dafür, dass aus was denn bitteschön soll denn dieser Gedanke entstehen und aus welchem Ursprung heraus kommt er?
Dandan tüzi di kira madye pe kibe kapsa mengda tani tini tüze yeri yan nemnyon gısa mıdır yavar. Yine yan kendim mengda.
Wenn man den Welt und das Leben einfach so hinnimmt, einfach so, so nimmt, wie man es gewohnt ist und nicht darüber nachdenkt, nicht prüft, was die Wirklichkeit davon ist, ob dieser Eindruck der Welt und des Lebens wahr ist oder nicht, so unüberprüftermaßen gibt es ganz viele Begriffe, viele Vorstellungen und so in unserer eigenen Erfahrung scheint das alles da zu sein. Wenn man aber dann anfängt, darüber nachzudenken und zu prüfen, steckt denn hinter dem Anschein dieser Welt und dieser Begriffe irgendetwas Fassbares, wo ich sagen kann, hier, da ist es jetzt genau da, dann findet man eigentlich nichts. Dann gleitet einem zwischen den Fingern bei dem Versuch, es durch Überprüfen zu fassen. Und das genau ist der Sachverhalt, den Milarepa in seinem ersten Vers beschreibt hier, wo er sagt, da ist doch eigentlich gar nichts vorhanden und trotzdem entsteht alles hier. Entsteht präzise und klar, ja sogar so weitläufig und umfassend, dass die gesamte Welt solcher Art entsteht, in allen drei Bereichen, in dem Formbereich, dem formlosen Bereich, dem Begierdebereich, das gesamte Universum mit all den Lebewesen darin entsteht in dieser Weise, als dass da eigentlich nichts vorhanden ist und doch alles präzise erscheint. Welch wahres Wunder! Ganz so wie in der Welt unserer Träume. Dann, wenn wir im Traum die unsere Umwelt und alles drumherum wahrnehmen, und dann ist die Erscheinung dieser Welt, in der wir im Traum uns befinden, völlig umfassend, groß und weitläufig. Und trotzdem ist das, was da erscheint, im Traum, das ist uns unmittelbar klar, jedenfalls nachher oder wenn wir uns des Träumens bewusst werden, ist nichts anderes als leerer Schein. Da steckt kein einziges Atom an Wirklichkeit in all diesen Traumerscheinungen, auch wenn sie noch so groß und gewaltig daherkommen. Es ist schiere, klare Deutlichkeit, die leer davon ist, Substanz und Ding zu haben. Und das ist schon ein etwas Wunderbares, Wundervolles. Also, herrlich wie dies all hier erscheint, die drei Bereiche der Leidenswelt, was nicht vorhanden ist, erscheint dennoch, welch großes Wunder offenbar. Herrlich wie dies all hier erscheint, die drei Bereiche der Leidenswelt, was nicht vorhanden ist, erscheint dennoch, welch großes Wunder offenbar. Herrlich wie dies all hier erscheint, die drei Bereiche der Leidenswelt, was nicht vorhanden ist, erscheint dennoch, welch großes Wunder, wunderbar. Herrlich wie dies all hier erscheint, die drei Bereiche der Leidenswelt, was nicht vorhanden ist, erscheint dennoch, welch großes Wunder offenbar. Man mag an dieser Stelle darüber nachdenken, wie es sich anfühlt, wenn wir im Traum ein Lied singen, wie dieses, und dabei nicht merken, dass es bloß ein Traum ist. Und dann singen wir dieses selbe Lied nochmal und merken dabei, dass es ein Traum ist. Wie dann sich unser Gefühl verändert. Wie ist unser Empfinden während des Singens anders, dann wenn wir nicht merken, dass es ein Traum ist, und dann wenn wir merken, wie es ein Traum ist. Darüber sollte man mal nachdenken. So, dann ist das hier mit dem Gesang Milarepas. Dann, wenn er singt davon, dass etwas eigentlich nicht vorhanden doch erscheint, es ist eigentlich ein Gesang, der spontan entsteht unter dem Eindruck, dass der so ist wie ein im Traum den Traum zu erkennen.
Da 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 da